Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
Das ist der Doppelpunkt in dieser für Journalisten ganz außergewöhnlichen Woche. Der Norbert Neininger bei mir, Chefredakteur und Verleger von der Schaffhauser Nachrichten und im Präsidium vom Verein Schweizer Presse. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski.
Die Gedanken sind frei, my thoughts freely flower. Die Gedanken sind frei, my thoughts give me power. No scholar can map them, no hunter can trap them, no man can deny. And this gives me pleasure. My conscience decrees this right I must treasure. My thoughts will not cater to duke or dictator. No man can deny. And throw me in prison. My thoughts will burst free like blossoms in season. Foundations will crumble and structures will tumble and free men will cry.
Gedanken sind frei, vielleicht schon das Motto auch von dieser ganz speziellen Woche. Je suis Charlie, oder wie das sonst heisst. Nicht nur Journalisten diskutieren über das Thema, sondern wir sind alle total in dieser Welt drin und müssen uns irgendwie wieder zurechtfinden. Bei mir jemand, der sich sehr viel Gedanken gemacht hat über das. Ich habe am Anfang gesagt, der Norbert Neininger, 64, kurz vor der offiziellen Pensionierung, die wahrscheinlich bei ihm nicht wird stattfinden. Verleger und Chefredakteur von der Schaffhauser Nachrichten. Hast dich auch schon diese Woche geäussert zu dem, was da in Paris passiert ist. Über das werden wir natürlich müssen und werden das auch ausführlich diskutieren. Also, zuerst aber natürlich zur Person. Nobby, so heisst es, glaube ich, unter Freunden. Betrachte mich irgendwie ein bisschen aus der Distanz auch ein bisschen als einen. Wer bist du?
Auf die Frage bin ich natürlich vorbereitet und die Antwort ist, wie das so manchmal schon gesagt sind, vielfältig. Schwierig, das auf einen Nenner zu bringen, aber ich bin zum ersten Mal beruflich ein Journalist, der sehr neugierig ist und jetzt am Schluss noch eine Firma leitet. Zum Zweiten bin ich Familienvater, das bin ich sehr gern. Und dann habe ich einen Haufen Interessen auch privater Art. Also, und das alles zusammen mündet dann in eine Haltung, aber das ist auch nichts Aussergewöhnliches.
Du hast eine Haltung?
Ja, das ist ja gerade Gegenstand gewesen von dieser Diskussion mit den Chefredaktoren. Die Woche, ob es das noch bräuchte, ja, ich habe eine Haltung.
Ja, gut, aber ein Namensgedächtnis hast du nicht.
Warum?
Weil du den Chef von der Basler Zeitung als Markus Spielmann vorgestellt hast. Der Lacher des Jahres. Ist das Nervosität gewesen oder irgendwie einfach Kurzzeit Gedächtnisausfall?
Ein völliger Aussetzer, aber ich kann ihn erklären, wenn auch nicht rechtfertigen. Der Sam ist zu spät gekommen. Wir sind schon fertig für das Podium, alles bereit und er SMS-lässt, er sei in einem Stau, muss ich das vorstellen, ein Podium lang vorbereitet und ich habe mir einen Gag überlegt und der Gag wäre gewesen, was hat drei Königstagig und die NZZ gemeinsam, es fehlt die beiden zusammen und in dem Moment taucht er auf und ich denke, jetzt ist er da und ich laufe vor, mir passiert das mit dem Markus Spielmann. Furchtbar peinlich.
Gut, also, aber das ist eine Ausnahme, weil du bist sehr ein, was soll ich sagen, ein bedächtiger und ein reflektierender Mensch. Du hast mal Mathematik studiert, hast du eigentlich abgeschlossen?
Nein, habe ich nicht.
Bist du irgendeiner Gleichung gescheitert und hast den Griffel angerührt?
Nein, ich habe in der ganzen Zeit, als ich das sehr lange studiert habe, habe ich schon geschafft für Zeitungen, bin sehr intensiv Töff gefahren, habe über Töffrennen berichtet aus der halben Welt. Und nach dies nach bin ich in Journalismus gekommen. Und dann war auch noch eine Erkenntnis gewesen, nach 6 Semestern, dass ich eigentlich kein mathematischer Genie bin. Und ich habe bei mir Leute gehabt, die haben alles, was ich mir mühsam erarbeitet habe, mit links gemacht. Und dann ist der Gap immer offensichtlicher geworden. Und dann habe ich aufgegeben, aber es tut mir leid, dass ich das habe. Ich
bin sehr was, dass du was hast?
Dass ich das Studium nicht beendet
habe. Ist das irgendetwas, was deinem Selbstbewusstsein ein bisschen kratzt, wenn du siehst, dass andere es doch geschafft haben, irgendwie zu akademischen Würde zu kommen?
Natürlich hat mich das immer wieder mal geärgert, zu selberer Zeit nicht. Aber ich bin in der Zwischenzeit, es hat auch eine gute Komponente. Ich bin bekannt in unserem Haus, dass Leute, die zu uns kommen und nach einem Studium abbrechen wollen, die zwinge ich fertig zu studieren. Der Matthias Sacker, den wir gemeinsam kennen, ist ein Opfer von dem. Er hat wollen mit 20 nach der Matur bei Radio Monot bleiben und ich habe dann gesagt, ich könnte dir, ich will dich nicht sehen, studieren du. Dann hat er gesagt, was soll ich studieren? Und ich habe gesagt, mach etwas Einfaches, mach ich aus. Ein paar Jahre später, als er dies fertig hat, hat er gesagt, ich danke dir für den Tipp, aber es war nicht wahr, es war nicht einfach. Ich zwinge Leute, ich habe Modelle, ich habe zum Beispiel jemand, der jetzt in der Redaktionsleitung angehört, der wollte auch aufhören zu studieren. Und ich habe gesagt, du studierst fertig. Hat er gesagt, ich habe kein Geld. Und ich habe gesagt, ich zahle das Studium. Wenn du fertig studierst, musst du nicht zurückzahlen. Ist gelungen.
Grossartig. Aber vielleicht zu Matthias Acker, um die Geschichte eigentlich noch zu komplettieren. Seine Doktorarbeit hat er geschrieben, die er bei mir geschafft hat. Und ich habe ihm das dann ermöglicht. Neben der Arbeit. Also haben wir das gemeinsam irgendwie angebracht. Aber du hast ja dann Boulevard-Journalist werden. Bist du Ringier gegangen, in die Ringier-Journalistenschule?
Überhaupt nicht. Das war eine völlig andere Geschichte. Die Ringier-Journalistenschule wollte aus dem Rauch von der Unternehmensschule, von der Ringier-Schule rauskommen und hat Leute von extern eingeladen. Und mein Chef damals, der Max Apold, war Präsident von der Zeitungsverleger und dann hat Ringier ihn gefragt, können Sie uns nicht jemanden schicken? Und dann hat er mich gefragt und so bin ich in die Schule gekommen.
Aber wie hat dich das Boulevard-Umfeld irgendwie angesprochen, wo ja natürlich bei Ringier total vorherrschend ist?
Das hat mich fasziniert. Ich habe diese Schule sehr genossen. Wir haben ja jetzt gerade das Jubiläum gehabt, nach 40 Jahren.
Bist du einer von den Ersten gewesen?
Ja, ich war im zweiten Kurs. Mhm. Ja.
Also, das Fossil.
Das Fossil. Wunderbare Schule gewesen. Etwas vom Besten, was mir passiert
ist. Das ist doch eine Katastrophe. Ich bin dort, einmal habe ich dort irgendetwas vortragen dürfen. Und in dieser Villa in Zofingen sind da die jungen Schnösel in diesen alte herrschaftliche Foto, Lederfoto gesessen und haben sich da ein bisschen gelangweilt angehört, was da irgendwelche Leute von außen bringen. Und ich habe gedacht, wenn ich eine Journalistenschule mache, würde ich alle zuerst mal in den Keller abschicken und sagen, ihr müsst euch aufschaffen. Wenn du oben anfängst, gerade im Salon von einer Herrschaftsvilla, das gibt vielleicht einen falschen Eindruck und vielleicht dann auch einen falschen Impetus für Journalisten.
Also du bist einmal dort gewesen, ich bin 2 Jahre dort gewesen. Es ist so, das Konzept ist darin bestanden, dass man, und das war wahrscheinlich auch mit dir, dass man Persönlichkeit aus der Medienlandschaft kennenlernt. Und ich habe dort vom Henry Nannen bis zum Gerhard Mautz, bis zum Hilmar Babel, also wunderbare grosse Journalisten kennengelernt. Wir haben einmal den Meyerberg eingeladen. Den haben wir dann nicht dürfen in die Villa nehmen, weil Ringier uns das verboten hat. Den haben wir dann müssen im Dorf treffen. Aber insgesamt ist das Konzept von Werner Meyer, vom damaligen Chef, übrigens legendäre Figur, hat als Chef der C&R damals im Faschismus als einer der wenigen in der Schweiz Stirn geboten. Der hat Journalismus so verstanden, dass er gesagt hat, wenn man genügend gute Leute trifft, dann zündet der Funke. Und dann ist man natürlich immer auch jeden Monat noch 3 Wochen auf einer Ringier-Redaktion gewesen. Ich bin dann gern zum Blick, weil ich das mal sehen wollte. Und als ich meinen ersten Text abgeliefert habe, sind die jeweils zurückgekommen mit der Bemerkung, kannst du das nicht ein bisschen geiler schreiben? Ich habe das lustig gefunden.
Ja.
Bin aber dann auch frohen Mutes wieder dort weg.
Gut, bist du dann nach Schaffhausen zurückgegangen an heimatliche Erde? Dort war der Max Rappol, der grosse Mann, der Verleger. Du bist dann sein, was soll ich sagen, sein Ziehsohn geworden. Hast dich dann also auch gut benommen und bist dann also in seine Fußstapfen vertreten. Max Rappol, ähnlich wie du, so eine heitere Ausstrahlung immer gehabt, aber hinter der Fassade Pickelherd, hat mich damals total bekämpft, als ich das Radio von Pizzo Gropera kann. Und kaum ist es legal, wo das geht. Aber ich war zuerst in der Schweiz, oder? Und hat dann völlig irgendwie die Marschrichtung geändert und hat es auch bekommen, Radio Monat. Du hast dann auch das gemacht. gemacht. Dann hat es noch Schaffhausen Fernsehen gegeben, also in völliger Megalomanie. Habt ihr also das Gefühl gehabt, ihr müsst jetzt auch noch das Fernsehen haben, obwohl das eigentlich für kleinste Räume nicht geeignet ist? Und erstaunlicherweise, es gibt das alles noch. Nein, es gibt viel mehr. Ihr habt jetzt totale Monopol in Schaffhausen. Die letzte freie Zeit, ich glaube, der Klettgauer oder wie der heisst, haben wir Ende Jahre jetzt eingesagt. Und jetzt bist du eigentlich der Besitzer von Schaffhausen, die wichtigste Person, Radio, Fernsehen, Zeitungen, alles Nobby.
Drei Korrekturen dazu. Erst nochmal der Max Appelt und Ziehsohn. Du hast ihn gut kennt. Mit ihm hat man eigentlich nur können streiten, wenn man eine Verbindung hat wollen. Und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden in der Diskussion. Das Zweite, das Monopol. Also ja gut, wenn du willst heute überleben als Medienunternehmen in einer Region, musst du eine beherrschende Stellung haben, finanziell und kommerziell, sonst läuft es nicht. Und, ja,
jetzt aber das ist doch ein bisschen gefährlich für die Demokratie. Gerade im wirtschaftlichen Raum, im politisch engen Raum, wenn eine Person kann entscheiden, wer erscheint in den Medien und wer nicht. Als Demokrat müsstest du das verheerend finden. Natürlich als Unternehmer, wo du jetzt bist, weil du bist ja eben der, der das Ganze leitet und zwar ziemlich in Eigenregie und so, wenn es noch formell einen Verwaltungsrat gibt, müsstest du sagen, aus demokratischer Sicht ist das gefährlich, dass du wahrscheinlich der wichtigste Mann bist, wichtiger als Thomas Minder, wichtiger als der Stadtpräsident von Schaffhausen, mein Kollege Tommy Feuerer, ist glaube ich jetzt dann nicht mehr im Amt. Oder ist jetzt glaube ich gerade nicht mehr im Amt?
Er ist zurückgetreten, also zu dem kann ich etwas sagen, wenn das ein anderer wäre, wäre das gefährlich. Jetzt ist aber ich. Und jetzt sage ich dir auch, warum das dass erstens einmal nicht so schlimm ist. Zweitens, es gibt noch einen Gratis-Anzeiger bei uns. Es gibt noch eine Wochenzeitung, die ehemalige Arbeiterzeitung.
Aber das ist alles Feigenblatt.
Wir haben Radio, das man hören kann, übrigens auch Radio 1, Schaffhausen.
Wir berichten nicht über Schaffhausen Politik, ja, auch die anderen.
Ja, das bleibt, das wollen wir dann am Schluss machen. Aber jetzt eine ernsthafte Antwort. Natürlich sind wir uns bewusst, und das sage ich jetzt nicht für die Galerie, dass das ein Thema ist, Schaffhausen. Aber ich probiere, und das gelingt uns auch weitgehend, zum Beispiel das Radio unabhängig von uns zu behalten, inhaltlich. Das würden die Leute, die dort arbeiten, bestätigen. Und jetzt haben wir alle vier Landzeitungen bei uns, und das ist jetzt auch ein Thema. Jetzt haben wir gerade bei dieser Zeitung, die du erwähnt hast, einen Beirat gemacht, wo Martina Munz, die SP-Nationalrätin, dabei ist. Und ich versuche, ob das gelingt, werden wir sehen. Ich versuche, und das ist eine Grundidee, die Zeitungen redaktionell von den Schaffhauser Nachrichten möglichst unabhängig zu behalten. Aber dessen, ja, dort sagen wir gerne unsere Meinung.
Okay, also, er sieht das ein und er sagt eben, er ist natürlich ein offener, weltoffener Mensch. Ich hatte dich mal an der 1. August in Schaffhausen und ich hatte den halt als der Buddha von Schaffhausen bezeichnet.
Habe ich aber noch 7 Kilometer.
Ah, gut, okay, also halb Buddha, was kommt als nächster Musiktitel?
Also wenn es da nach der Liste geht, The Girl from Ipanema von Astro Gilbert.
Und warum?
Ja, weil das finde ich ein super Stück von der Musik her, vom Rhythmus, hat mir immer gefallen, seit ich es kenne.
When she passes, each one.
ist der Norbert Neininger. Wir reden über die aktuellen Ereignisse, die erschütternden Ereignisse von letzter Woche. Aber jetzt zuerst noch ein bisschen über dich und das, was du machst. Du bist ja ein Phänomen in der von der Tamedia völlig beherrschten Landschaft, also in weitesten Teilen, nicht nur jetzt von der Grossregion Zürich, gibt es ein kleines gallisches Dorf, und das ist Schaffhausen. Alle anderen haben kapituliert. Es gibt noch gegen Osten, gegen Thurgau, St. Gallen gibt es noch die NZZ. Und dann gibt es die kleinen Schaffhausen Nachrichten, die irgendwie noch unabhängig geblieben ist. Und die Frage ist, warum?
Also ein Grund ist unsere Firmenkonstruktion. Wir gehören nicht, wie es vorhin so ein bisschen getönt hat, mir.
Nein, aber du bist Aktionär.
Ich bin Aktionär, aber die Mehrheit von dieser Firma gehört in der Karl-Lössin-Stiftung.
Also du hast nicht können verkaufen?
Doch, natürlich hätten wir können verkaufen. Wie soll ich zeigen? Die Stiftungen, die sind auch flexibel heutzutage. Und wenn die Firma nicht existieren kann, dann muss man natürlich handeln.
Das du bist natürlich heftigst umworben von Martin Kall, ja, langjähriger CEO von Tamedia. Alle anderen hätten ein bisschen gekriegt, dich aber nicht. Den Putin kann man irgendwie nicht kippen, oder was?
Ich sage nochmals, es ist die Firmenkonstruktion, es ist das Glück, dass ich in meinem Umfeld, im Verwaltungsrat Leute habe, die gleiche Idee haben wie mir. Und es ist auch das Glück, dass wir in einer relativ homogenen Welt leben, wenn auch in einer kleinen. Für Medien braucht es zwei Voraussetzungen. Eine grosse, homogene Welt, wir haben eine kleine, homogene. Und wir haben vielleicht dann nicht alles falsch gemacht, von Max Appel da bis jetzt, sodass das noch gegangen ist. Natürlich hätten wir können verkaufen.
Genau, das und das hast du erhalten. Vielleicht auch, was soll ich sagen, du hast ja irgendwie so jemanden als geistiger Vater im Hintergrund, Christoph Blocher. Hast du dich selber mal als treuen Vasall bezeichnet oder hat das dir jemand anders angehängt?
Also das mit dem Christoph Blocher ist etwas Wunderbares. Ich schlage vor, dass wir eine neue Währung in der Schweiz einführen, die heisst -1B. Das ist die Distanz zum Blocher.
Gut,
und je weiter man weg ist, je weiter man weg ist, desto wertvoller ist man in der Schweiz.
Nein, ich sage jetzt das ganz.
Und je
emotional. Du, wie nah bist du denn in dieser Währung?
Also, ich will aber das doch noch ausführen. Und alle, die immer alle beurteilen aus der Distanz, die sie zum Block haben, die fallen ja auf etwas ein. Die machen Nullpunkt vom schweizerischen politischen System, der Christoph Blocher, zu dem Nullpunkt und messen sich da jetzt zu uns.
Eben, aber bei dir, ich bringe es ja nicht bei allen, aber bei dir wäre es also absolut falsch, wenn man das nicht würde erwähnen. Weil du bist ja schon 1992 auf seiner Seite gewesen beim EWR. Du bist der Erfinder von Tele Blocher. Du bist der Verleger von das Blocher-Prinzip. Also, da müsste man sagen, es gibt gar keine Distanz zum Christoph Blocher.
Also wenn jemand ein Buch von jemandem verleiht, dann kann es immer noch eine Distanz geben. Und aber jetzt nochmal vom Anfang an. Also bei mir wäre, ja, das stimmt. Dort hat es eine Näherung gegeben von den Standpunkten, wo unabhängig voneinander man zum Schluss kam, ist, dass es gescheit ist, wenn man das nicht macht. Stimmt.
Und das mit dem treuen Vasall stimmt auch?
Also ein treuer Vasall wäre jemand, der völlig folgt und irgendwie eine Abhängigkeit da ist. Das ist nicht der Fall. Wir haben weder eine finanzielle noch eine andere Abhängigkeit. Aber ich schätze und achte den Christoph Blocher. Das ist natürlich klar. Wir haben einen Haufen gemeinsame Ideen.
Und, gemeinsame Ideen?
Also nicht gemeinsame, wir teilen die Ideen. Und Tele Blocher war so eine gewesen. Logisch, da habe ich heute noch den Plausch dran, weil das ist spontan entstanden, als ich gemerkt habe, das Internet könnte ja neue Möglichkeit geben, etwas zu machen.
Das hat ja gar nicht mit Internet richtig zu tun. Es hat ja mit dem Fernsehsender, da spielst du das rauf und runter. Und der Ronny Grob, ein guter Journalist, hat in im Fachblog oder Fachportal Medienwoche geschrieben, Tele Blocher spricht nicht für das intellektuelle Selbstbewusstsein von Tele Blocher-Erfinder Neininger.
Das sagt er. Aber nochmal zurück, natürlich war es Internet. Es war das erste Internetfernsehen, das man wahrgenommen hat. Und es war dort auch grenzenlos. Also man hat alle Haushalte erreicht mit so einfachen Mitteln. Und ich finde heute noch, das eine super Idee. Die Idee war auch, dort war eine Zeit, wo das hat es einmal gegeben, wo der Christoph Blocher mit seinen Ansichten nicht so willkommen war in den Medien und überall. Übrigens auch mit dem Buch, mit dem ersten seiner Biografie, haben wir erhebliche Mühe gehabt. Und ich bin halt jemand, der findet, alle sollen das Wort haben.
Gut, aber das macht man jede Woche in welcher Form? Das ist eine besondere Form von Journalismus. Keine echt kritische Fragen, vor allem keine Nachfragen. Der Matthias Acker hat eben gemeinsamer Freund von uns. Er ist fasziniert von zwei Sachen, vom Blocher und vom Fernsehen. Und kann das darum jede Woche machen. Ob er politisch irgendwie im Nahen steht, weiss ich nicht, nach vielen Jahren. Glaube ich eher, dass er eigentlich ein bisschen unpolitisch ist. Das gilt aber nicht für dich.
Aber das ist doch ein hervorragendes Zeugnis, das du jetzt in Matthias ausstellst.
Nein, nicht überhaupt.
Du weisst nach all den Jahren, wo er als Journalist Leute befragt, nicht, wo er steht. Das ist doch ein hervorragendes
Zeugnis. Ich habe gesagt, ich weiss nicht, ob er politisch ist.
Und das Zweite ist, die Idee von Teleblocher ist, und das ist vielleicht ein bisschen ein anderes Konzept wie bei dir, die Idee von Teleblocher ist, herauszufinden, was der Christoph Blocher denkt.
Mhm. Gut, also, und das sagt er dann, das kann er also, das ist eine Art Werbeplattform und so. Und du sagst immer, ihr seid wirtschaftlich unabhängig, oder?
Von Christoph Blocher, ja.
Ja, aber wenn er mal in eine Krise kommt, dann würde er das Geld dort nehmen. Oder du würdest es nehmen.
Also wenn wir in eine Krise kommen, dann würde ich versuchen, diese Krise zu bewältigen, selbstverständlich.
Mhm. Gut, du giltst ja als weltoffen, belesen, interessiert an Kultur, Literatur, gehst in verschiedene internationale Gremien. Und darum frage ich mich jetzt so die neue Entwicklung in der SVP, wie du die beurteilst, den angekündigten oder angestrebten Austritt aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Findest du das gut auch?
Also, ich sage es jetzt nochmal, es gibt einen Haufen Sachen, die ich teile.
Ich kann jetzt eine konkrete Frage stellen.
Und es gibt ein paar Sachen, die ich nicht teile. Und jetzt wird es differenziert. Bei den Menschenrechten. Also ich bin Fan von der Unabhängigkeit, das ist ganz tief. Ich bin auch überzeugt, dass wir sollten, gewisse Regeln nicht delegieren. Und die Schweiz, die kann sich selber geben und mit denen auch gut kann leben. Und ich glaube, dass es langt, wenn man das zwingende Völkerrecht, weil ja eine Selbstverständlichkeit akzeptiert. Und nachher bin ich sehr skeptisch, ob es noch weiter über nationales Recht
geht. Also bist du für einen Austritt aus der Europäischen Menschenrechtskonvention?
Ich bin dafür, dass man diese Frage ernsthaft denkt.
Nein, ich will gerne eine Antwort haben. Jetzt musst du jetzt nicht einfach dich irgendwie rauswinden. Wenn du sagst, das braucht es eigentlich nicht. Eigentlich hätte ich meine Nachfrage gar nicht stellen. Ich weiss, das bist du dir nicht gewöhnt. Wieso etwas gibt es ja bei Teleblocher nicht?
Ich versuche jetzt einfach dir eine Antwort zu geben. Ich sage, die Europäische Menschenrechtskonvention finde ich dann überflüssig, wenn sie unter dem Titel unsere Selbstentscheidung
ist. Wir haben jetzt eine Menschenrechtskonvention, wir sind ihr beitreten, wir können sie wahrscheinlich nicht gross verändern. Und darum musst du einfach sagen, ja oder nein. Man kann es nicht theoretisch behandeln und dann irgendwie sich vorstellen.
Wenn wir auf die keinen Einfluss auf die Gestaltung von dieser haben, bin ich dagegen.
Aber wir sind ja drin, wir haben doch Einfluss auf Gestaltung.
Wir haben keinen Einfluss auf Gestaltung im Moment.
Einmal, wir haben ja Richter dort.
Dürft ihr mal etwas, weißt du, wie viel beim Menschenrechtsgerichtshof, weißt du, wie viele Fälle dort hängig sind?
Ja, ich glaube 70'000 oder so.
Genau. Also du siehst die Wirksamkeit von so einem Instrument.
Ja, gut.
Also ich finde nochmal,
jetzt ist plötzlich die Wirksamkeit, die das Problem ist, oder
wir
was?
Wir in der Schweiz, in unserem System, wir müssen diese Verantwortung nicht delegieren an ein übernationales
Okay, also damit können wir sagen, du bist auch, wie der Christoph Blocher, für einen Austritt aus der Europäischen Menschenrechtskonvention, wo wir dann als einziges Land neben Weißrussland nicht dabei wären. Das überrascht mich, weil ich glaube auch die ganze Migrations-, was soll ich sagen, Debatte, die aufgeheizte, oder, wo immer mehr aufgeheizt wird mit Ausschaffungsinitiativen und so, der folgst du auch nicht ganz genau auf Blocherkurs, oder irre ich mich?
Ich bin für Massenwanderungsinitiativen gewesen. Und zwar aus der Idee heraus, dass die Schweiz die Einwanderung können selber bestimmen
könnte. Und die Situation, die wir jetzt haben?
Ich wäre aber völlig dagegen gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass nachher die SVP die Umsetzung machen kann. Ich habe das auch vorher geschrieben.
Ich kann es ja gar nicht machen.
Eben, und darum bin ich dafür gewesen, weil nachher nochmal ein Prozess anfängt im schweizerischen
System. Ist das
so? Ja, also, immer. Das ist auch richtig.
Eben, aber ich meine jetzt die Situation, die wir jetzt haben, entweder wie es umgesetzt, wie es im Gesetz steht, oder in der Verfassung besser gesagt, oder wir haben keine Bilaterale mehr. Ist das nicht etwas, wo vielleicht die Schweizer Bevölkerung deiner Meinung nach noch mal genau unter dem Titel sollte abstimmen können? Entweder bilaterale oder dann mehr oder weniger buchstabengetreue Umsetzung von dir befürworteten Masseneinwanderungsinitiative?
Man muss den Inhalt umsetzen von dieser Initiative und nicht den Buchstaben. Das ist eine Selbstverständlichkeit.
Aber der SVP wehrt sich dagegen und droht jetzt schon wieder mit einer Durchsetzungsinitiative.
Ich bin nicht der SVP, du fragst ja mich. Und nicht ja, der SVP, das musst du Toni Brunner einladen. Also ich sage dir, was ich meine. Ich meine, dass es jetzt nach, über den Inhalt diskutiert werden und nicht über den Wortlaut. Das kann auch anders gelöst werden. Und jetzt noch ein Wort zu den ach so schrecklichen bilateralen Verträgen, wo, wenn wir die nicht mehr haben, dann geht die Schweiz unter.
Nein,
ich sage einfach etwas grundsätzlich.
Das ist jetzt SVP-Rhetorik. Das sagt mir damals der Roger Köppel. Die Schweiz geht nicht unter.
Ich sage Folgendes. Es gibt grundsätzliche Fragen, wo die wirtschaftlichen Fragen müssten eigentlich überstrahlen. Und wenn es so ist, dass die Einwanderung nur kontrolliert werden von uns in einem vernünftigen Rahmen, wenn wir halt die Bilateralen verlieren, dann verlieren wir sie halt.
Okay, das ist jetzt klar. Jetzt müssen wir das Ganze irgendwie ein bisschen setzen lassen und uns überlegen, gerade auch mal auf die aktuelle Situation eingehen, wie wir sie leider in den letzten Wochen erlebt haben in Frankreich. Was ist der nächste Musiktitel?
Der Köln-Konzert von Keith Jarrett, einer, den ich schon längst mal gerne auf dem Unhaut hätte, aber der tut immer ziemlich
ist mal in das Konzert gegangen? Ich bin gegangen in New York, bin ich das gelaufen. Norbert Nobby Neininger. Vielleicht bevor wir jetzt eben auf die aktuellen Ereignisse eingehen, noch ganz kurz. Du hast das vorher mal erwähnt, du bist ein Internetpionier gewesen, bist der erste, der eine Online-Zeitung gemacht hat. Das war kein Erfolg gewesen, hast dann sogar irgendwie 7 Zeitungen zusammenbringen wollen, die eine Online-Zeitung hätte machen sollen. Das war auch kein Erfolg gewesen, aber hast es mindestens versucht. Kann man sagen, hast du es falsch gemacht oder kann man das aus Schaffhausen gar nicht machen?
Die Frage stimmt nicht. Also die erste Online-Zeitung haben wir gehabt. Das sind einfach die Schaffhauser Nachrichten online gewesen.
Ja, aber es ist einfach
ein Erfolg. Das ist natürlich gewesen. Ja, und das Zweite ist, wir haben im Internet eine Firma mit über 50 Leuten. Die läuft hervorragend. Wir haben noch eine Firma in Israel mit...
Nein, ich rede nicht von dem jetzt. Ich rede jetzt vom Internetportal, dem Newsportal, das du gemacht hast.
Das hat leider nicht funktioniert, ja. Und das ist ein bisschen der Zeit voraus gewesen. Dort haben wir versucht, mit...
Ich glaube, eher hinten rein. Wenn er früher gekommen wäre, wie Spiegel Online, das sind die Ersten gewesen. Hätten wir es halt die Ersten
sein. Spiegel Online verdient kein Geld.
Also, ja, das
also
ist
jetzt aber zum News 1, wo
aber
wir
du hast verloren.
Wir haben übrigens den Namen... Den Namen mit grosser Freude, news1.ch, dort reserviert gehabt. Also, das Newsportal, das hat schon funktioniert, aber nachher ist die NZZ auf die Idee gekommen, ihre beiden Regionalzeitungen Luzern und St. Gallen daraus rauszunehmen. Und dann ist es natürlich schwierig geworden. Die wollten mit der NZZ zusammen die Synergien finden, hat aber nicht funktioniert. Und nachher hat es nicht getan. Und ich sage es nochmal, wir sind der Zeit voraus gewesen. Wenn wir das jetzt hätten, wäre das eine der Lösungen für die Schweizer Medienlandschaft.
Gut, hat nicht funktioniert, ist auch nicht mehr nachzuholen. Time is of essence und gibt Windows of Opportunities um. Und das auf Zürich-Tisch sagen. Hast du überhaupt ein bisschen Pech gehabt mit der NZZ? Hast du denen einen Druckauftrag gegeben, nachdem deine eigene Druckerei eingestampft hast? Jetzt macht das die NZZ auch. Jetzt musst du gleich zum Tag gehen, oder was?
Aber jetzt frage mich doch einmal, ob ich Pech gehabt. Du sagst immer, wenn du eine Frage stellst, sagst du in deiner Frage immer schon meine Antwort. Dann könnte ich eigentlich mich zurücklehnen.
Hast die NZZ gewählt. Und
frage
mich doch,
ob ich mit der NZZ Pech gehabt habe. Oder
gut, hast du? Ja, das meine ich.
Ja, ich habe Glück gehabt mit der NZZ.
Wieso?
Weil wir jetzt unsere Zeitung können in St. Gallen drucken. Das ist ein kleiner Unterschied, ob in Schlieren oder in St. Gallen. Gut. Und ich habe immer einen Vertrag auf die Zeit. Gut. Ich kann auch die Zeitung dann wieder jemand anders drucken.
Okay, jetzt reden wir über die aktuelle Situation. Du hast einen Artikel diese Woche geschrieben, man soll die Schere im Kopf nicht irgendwie aktivieren als Journalist. Das heisst, übersetzt, man soll nicht Angst haben, aber nur schon der Ansatz, dass jetzt sich da in der Schaffhauser Nachricht eine Schere im Kopf soll jetzt haben, finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt. Und ich glaube auch nicht, dass Journalisten in der Schweiz jetzt sich das als Hauptproblem sehen.
Also, du bist vielleicht nicht an der Redaktionssitzung in der Schweiz oder bei uns. Ich habe ja eine Umfrage gemacht unter den Schweizer Chefredaktorinnen und Chefredaktoren zu dem Thema, ob sie die Zeichnungen publizieren würden jetzt. Und ich stelle fest, und das geht auch dir so. Kein einziger kann jetzt etwas machen, wo er in Gefahr kommt, dass er Grenzen überschreitet, wo sich die Islamisten betroffen fühlen. Ich sage jetzt Islamisten, ohne dass er daran denkt, dass das vielleicht könnte eine Gefahr haben. Das ist ja das Gefährliche an dieser Situation. Es muss gar keine richtige Bedrohung existieren. Allein die Vorstellung, dass sie existiert, die lange schon, dass die Leute anfangen, Zweifel zu haben. Und die Aufgabe wäre eigentlich, sich so zu benehmen, wie wenn das nicht existiert.
Okay, aber es hat sich jetzt etwas verändert, etwas qualitativ Bedeutendes im Verlauf von dieser letzten Woche. Es ist etwas passiert, wo man alle das Gefühl hat, es kann und es wird irgendwann passieren. Ich habe sogar in meiner letzten Sendung, am letzten Montag mit Arnold Hotting, gesagt, in Frankreich könnte etwas losgehen am Mittwoch. Einfach, ohne dass ich da hellseher bin. Aber weil in Frankreich 5 Millionen Muslime leben, ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit grösser gewesen, dass es dort passiert und nicht in Norwegen vielleicht. Und jetzt ist das passiert. Du kennst Frankreich relativ gut. Was sagst du dazu?
Ich kenne Frankreich nicht so gut, nein. Ich wundere, also erstens mal muss man natürlich aufpassen, wie viele Systeme hinter dem, was da passiert ist. Man vermutet, in Dänemark ist es auch passiert, in Holland ist es passiert. Dass es in Frankreich passiert ist, scheint schon Gründe zu haben. Also ich weiss zum Beispiel, das weißt du auch, dass am meisten Einwanderer im Moment in Israel aus Frankreich kommen, weil die Leute dort Angst haben. Also es gibt einen Antisemitismus in Frankreich, der ist riesig.
Vor allem von Muslims natürlich, in Frankreich.
Vor allem von Muslims. Ich wundere mich ein bisschen, dass das Schweizer Zeitungen nicht aufnehmen. Wir haben heute darüber geredet, wie man das könnte sagen. Das gehört nämlich auch ins Bild. Es gehört auch ins Bild, dass offensichtlich halt nicht so einfach ist, wenn eine gewisse Anzahl von Muslimen nehmen, leben, dann neben denen auch unsere traditionellen Werte aufrechtzuerhalten. Und ich will mit dem nicht alle beleidigen, aber es gibt halt Strömungen in dieser Religion, in dieser Bewegung, die es kompliziert macht. Und dass es jetzt in Frankreich passiert ist, das deutet darauf hin, dass das auf dem Boden ist. Aber sie haben ja auch gesagt, in der Begründung, und da muss man jetzt mal abwarten, ob das stimmt, weil Frankreich sich engagiert im Krieg gegen den Terror.
Ja, den Grund kann man irgendwie wählen. Es braucht ja eigentlich keinen Grund, weil Islamisten werden nicht böse durch irgendetwas, was wir machen oder sagen, sondern die haben ihre Ziele und dann nehmen sie irgendwie eine Auswahl vor. Ich kann ändern. Das ist schlimm. Und vor dem muss man sich schützen. Man kann sich offenbar nicht so schützen. Auch der französische Staat, der offenbar die besten Polizei- und sonstigen Abwehrmaßnahmen hat, hat das nicht können machen. Vor allem, wenn das so ganz kleine, isolierte Gruppen sind. Das geht offenbar nicht. Ich habe vor allem Angst, was nachher passiert. Oder was würde passieren nachher, nach einem Anschlag, ob heute, wo in der Schweiz würde, ablaufen? Was wären dann die Folgen in dem Klima, das jetzt schon aufgeheizt ist? Was wäre deiner Meinung nach die Folge von dem?
Also ich weiss schon, was du ansprichst. Es ist so, dass in der Verteidigung von unserer Freiheit sollte man nicht so weit gehen, dass man sie dann selber aufgibt. Das ist immer das Problem. Aber natürlich, man kann auch nicht nichts machen. Es ist,
also was meinst du, wie würde sie sich auch die politisch... Weil man hat jetzt gesehen, in Frankreich, Marine Le Pen oder, von Front National, hat sofort... irgendwie die Initiativen ergriffen, nachdem jetzt am ersten Tag sind alle angestanden und haben gesagt, Unité, Unité, vive la République, vive la France, oder? Von Sarkozy bis Hollande und alle anderen dazwischen. Aber jetzt ist die Situation ganz anders, es bricht auseinander politisch.
Meine Meinung ist, es gibt auch ein Ende von der Toleranz. Dort, wo unsere Freiheit bedroht wird, muss man handeln. Und das kann man nicht mit runden Tisch und Liebe machen und auch nicht mit Kerzen, die man anzündet, sondern muss man handeln. Und selbstverständlich sprichst du etwas an, was ganz kompliziert ist für eine freie Gesellschaft. Ich meine, wir können da mal darüber reden, ob das, was da mit dem Snowden passiert ist, jetzt nochmal wird passieren. Und so intelligent war es, dass man gesagt hat, alle Geheimdienste sollen transparent werden, alle Erkenntnisse auf den Tisch. Ich sage dir einfach...
Aber Moment mal, das finde ich jetzt ganz...
Jetzt lass mich doch eine Antwort geben, was du findest.
Nein, zum Thema.
Ich wollte dir etwas sagen, zum Thema Snowden. Los jetzt. Also, du hast mich gefragt, was wird passieren in der Schweiz. Ich bin überzeugt, mit einem Anschlag in der Schweiz, oder vielleicht mit zwei, würden wir eine Freiheitseinschränkung haben, die gross ist. Aber nicht, weil jetzt ein Aufgeheiztes-Klima ist, sondern weil das eine normale Reaktion dann wäre. Wir würden versuchen, unsere Freiheit zu verteidigen mit möglichst allen Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Und ich hoffe, dass das nicht passiert.
Aber was wären das für Mittel? Also, was siehst du da? Ich meine, in Amerika nach 9-11 hat es eine völlige Umkehr gegeben. Und dort sind unter anderem die Geheimdienste, jetzt komme ich vielleicht gleich auf das, sind so richtig in Aktion getreten. Und die Geheimdienste, die sind nicht eingestellt worden wegen dem Snowden. Die sind immer noch total aktiv, aber sie finden die Sleepers oder die kleinen Zellen nicht, so wie man die in Posten nicht hat können finden. Offenbar die auch in Frankreich nicht, obwohl sie mal unter Beobachtung waren. Es ist nicht wegen dem Snowden nicht passiert, sondern weil es offenbar auch mit der Geheimdienstmethode nicht funktioniert.
Ich sage dir einfach, aufgrund von dem, was jetzt da vielleicht könnte sein, ich hoffe ja nicht, dass das ein Anfang ist. Ich weiß nicht, was du da dazu meinst.
Ich habe grosse Bedenken, jawohl. Ich glaube, vor allem, wenn jetzt IS oder Al-Qaida oder beide in die Defensive geraten, was jetzt im Moment der Fall sein scheint, also wenn sie merken, sie kommen nicht mehr weiter in Syrien und Irak, sind auf dem Rückzug, werden sie den Krieg einfach zu uns tragen.
Und dann? Sollen wir dann einfach zuschauen?
Nein, ich habe da noch jetzt so gar nichts dazu gesagt. Nein, ich habe Angst vor dem und ich habe das Gefühl, dass nicht nur also jetzt auf polizeilicher oder militärischer Ebene etwas passiert, sondern auf der politischen Ebene, dass jetzt, nehmen wir mal an, es passiert, oh, ich will jetzt nicht wieder eine Prognose machen, es passiert zwei Monate vor den ersten eidgenössischen Wahlen im Herbst, das würde die Landschaft völlig verändern.
Aber unvermittlich.
Aber das wäre doch auch so schrecklich.
Ja, aber schrecklich.
Wie du sagst, wenn wir uns nicht eine Schere im Kopf machen und nicht verändern, dann sollten wir doch uns auch politisch nicht verändern.
Wir sollten das nicht. Aber die Realität die politisch ist, dass Leute auf solche Sachen reagieren und in einer Demokratie selbstverständlich reagieren. Es ist die Aufgabe der Medien, den Kopf nicht zu verlieren. Das hoffe ich, dass uns das gelingt. Aber letztlich beeinflussen können wir das nur bis zu einem gewissen Grad. Ich sage nochmal, wenn irgendwo in der Schweiz eine Bombe losgeht und man kann die Urheber auf solche Kreise zurückführen wie in Frankreich, dann werden wir etwas erleben, wo der ehemalige Fischerstaat etwas Lächerliches dagegen
ist. Aber ich habe da irgendwie grausame Probleme und grausame Ängste.
Nämlich, was wirst denn du machen?
Ja, nein.
Ich wollte sagen,
die SVP und die Rechten sind ja eigentlich tendenziell gegen den Staat. Sie wollen möglichst einen kleinen Staat und sind dagegen. Wir haben das gerade jetzt erlebt. Also eigentlich haben wir einen ganz anderen Ort mit dieser Kresp, oder wie die heisst, oder? Wo man plötzlich sagt, der Staat greift das viel ein. Aber allgemein immer wieder sagt, Staatsquote muss runter, Staat muss runtergefahren, etc. Und jetzt dann wird es dann heissen, der Staat kann uns nicht richtig schützen, also muss man den Staat aufbauen und ausbauen und Überwachungen ausbauen. Und ich habe das Gefühl, da kommen wir in eine wirkliche Begriffsverwirrung rein, wo dann alle Koordinaten durcheinander gewirbelt werden.
Also nochmal, wenn ich die Kresp-Diskussion richtig verstehe, geht es darum, dass man föderalistische Prinzipien verletzt, indem man sagt, man nimmt Sachen, Subsidiarität, die könnten in der Gemeinde erledigt werden, auf eine Ebene, wo es nachher schwieriger wird.
Professionalisierung?
Professionalisierung.
Das ist vom Herrn Blocher ist das gemacht worden in seinem Gesetz.
Aber du redest doch jetzt nicht mit dem Herrn Blocher.
Nein, ich wollte nur sagen, zur Faktenlage.
Aber nochmal, Professionalisierung führt meiner Meinung nach immer zu zwei Sachen. Es wird teurer und niemand ist mehr verantwortlich.
Und was ist in Sachen Sicherheit? Dann gilt es nicht auch keine Professionalisierung. Dann sollen wir uns irgendwie auf Bürgerwehren
Ich bin nicht ein Vertreter von dem, was du jetzt oder was man jetzt könnte vielleicht erwarten. Ich sage nur, in einer Analyse von der jetzigen Situation sage ich, wenn etwas passieren würde, dann sieht die Welt in der Schweiz anders aus. Das heisst nicht, dass ich das gut finde.
Gut, aber wenn man es jetzt ein bisschen völlig wertneutral würde sagen, für die SVP wäre das eigentlich politisch etwas Positives, wenn das passieren würde. Würdest du sagen, in der Auswirkung?
Nein, das sagst du, das würde ich nie sagen.
Ich frage dich.
Nein, das würde ich nie sagen.
Ja, aber das hast du ja gesagt, das hast du jetzt implizit.
Nein,
hast du
wieso
gesagt?
Denn? Nein.
Ja, wer will profitieren? Sicher nicht die Alternativliste.
Es geht doch nicht um, aber es geht doch jetzt um etwas völlig anderes. Es geht doch nicht ums Profitieren, sondern es ging darum, dass wir jetzt miteinander darüber reden, was würde passieren, wenn so etwas passiert. Und ich bin überzeugt, so wie in verschiedenen Themen, alle Parteien sich müssten dem annehmen, dass dann meine Hoffnung wäre, und jetzt sind wir aber schon böse im Theoretisieren, also ich bin nicht so überzeugt wie du, dass das so schnell kommt. Ich sage nur, wenn etwas so passiert, dann braucht es eine Art nationalen Konsens, wie man mit dem umgeht. Und dann kann nicht eine Partei ausscheren.
Gut, also das wäre ja schön. Jetzt hat man ja gehört, in Frankreich eine grosse Solidarität, überall grosse Demonstrationen. Die Frage ist aber, wer an dem heutigen Sonntag eine grosse Demonstration wieder in Paris, Place de la République, und dort sind die von der Nationalen Front, Front National, von der Frau Le Pen, nicht eingeladen.
Neuerdings doch.
Jetzt sind sie wieder eingeladen. Okay, gut. Also, man versucht es dort. Man merkt, es könnte auseinanderbrechen und so. Meinst du, wir würden das in der Schweiz auch anbringen? Dass dann wirklich alle Parteien würden solidarisch irgendwie sagen, zur Verteidigung von unserem Freiheitsrecht, von unserem pluralistischen Recht, von unserer Meinungsfreiheit, für unsere Demokratie, für alles, wo wir stehen, dass alle dann das zusammen würden machen und das nicht anfangen, Finger zeigen, machen, ihr seid schuld oder die anderen sind schuld.
Ich bin überzeugt, dass wir den Schweizer besser klingen als allen anderen.
Meinst du? Mhm. Obwohl, jetzt sagen wir das Gefühl, ich habe es vorher erwähnt, vive la République, vive la France und so, Unité, die Formeln hört man ja bei uns nicht. Die sind in Frankreich viel stärker.
Ja, Frankreich ist eine völlig andere Geschichte. Das ist ein zentralistischer Staat mit einer anderen Vergangenheit, mit einer anderen Idee, auch von dem Nationalismus. In der Schweiz gibt es keinen Nationalismus. Wie soll es denn da gehen?
Nicht?
Nein, wie willst du das? Ja, aber willst du Nationalist sein in der Schweiz? Entweder bist du Tessiner oder Schaffhauser oder wenn schlecht kommt, Zürcher. Aber was willst du jetzt da? Willst du jetzt da Nationalist
sein? Gut, dann lass ich das verstanden bringen, das B-Wort in dem Zusammenhang nicht. Machen wir Musik. Was ist der erste Titel?
Ja, das ist jetzt der Tribut an meine Leidenschaft Töfffahren von der Brigitte Bardot, Harley Davidson.
De mes
Ricardo. Ich glaube, sie hat besser ausgesehen, als sie können singen. Ich glaube, bei Carla Bruni war es ähnlich. Aber politisch ist sie, oder menschlich, oder was soll ich sagen, kulturmäßig steht sie dir relativ näher. Sie ist politisch rechts um Pfadhalle.
Sie ist für Tiere.
Ja, für Tiere, okay. Also reden wir noch aber einfach, wie das ganze Klima sich in der Schweiz entwickelt. Und da haben wir ein Phänomen, mit dem du dich auseinandergesetzt hast, wo immer stärker irgendwie im Vordergrund kommt, nämlich die Blogs. Internetblogs bei diesen Newsportalen, wo jetzt offenbar als eine Art Marktplatz oder Hyde Park Corner von der Schweiz eine Funktion soll übernommen haben, wo Bedeutung soll haben. Was meinst du dazu?
Also ich meine, Blog ist ein Teil, das andere ist der, was auf den Social Media bei diesen Kommentaren passiert.
Das meine ich auch.
Und die Leute, die da alles kommentieren. Da habe ich schon eine dezidierte Meinung. Ich habe das schon vor ein paar Jahren mal gesagt. Da ist mir davon ausgegangen, dass da eine neue Form von aufklärtem Bürgerjournalismus auf uns zukommt.
Interaktivität, näher genau. Zum Leser.
User-generated ja. Content hat Schlüsselwort geheißen. Und jetzt stellt sich heraus, dass sehr viel User-generated Bullshit da passiert. Und dass mit dem, dass du die Schleusen aufgehen, manchmal auch noch unter dem Deckmantel von der Anonymität, was ganz schlimm ist, ganz furchtbare Sachen geschrieben werden. Es gibt auch keine, die meisten schalten auch irgend, oder viel, mal aufpassen, viel schalten auch das Hirn in die, bevor sie etwas schreiben. Und die 140 Zeichen in Twitter sind schnell abgesondert. Und es ist wirklich für mich jetzt ein Blog entstanden. Und nicht ein Blog, sondern ein Blog entstanden in diesen Kommentaren. Viele stellen die Kommentare ab in der Zwischenzeit.
Wer?
Viele Zeitungen
machen das zum Beispiel?
Wir haben keine Kommentare kontrolliert.
Gut, aber in den meisten, vor allem natürlich Gratismedien, die ja leben davon, oder also die Online-Medien, die von den Klicks leben, die befeuern das noch. Das für die ist das natürlich eine kommerzielle Sache, wo sie einfach auf Teufel komm raus nutzen, um auf die Art und Weise zu Klicks zu kommen und damit zu Werbeeinnahmen. Aber du bist ja im Verlegerverband. Du bist ja dort zwar nicht Präsident geworden, wie du wolltest, aber das kann ja noch kommen. Aber du bist immerhin seit x Jahren im Vorstand. Was haben denn ihr dort für eine Meinung zu dem Thema? Redet ihr auch mal über etwas, was wichtig ist?
Also deine Zwischenwirkungen sind nach wie vor hervorragend. Dass ich nicht Präsident werden wollte, hätte ich kandidiert im letzten Herbst.
Hast du gemerkt, hast du keine Chance gehabt. Solange der Pietro Subino von der Tamedia sich gegen dich gestellt hat, weil der ist so dominierend.
Ich kann mich berufen auf den Journalist, der gesagt hat, ich wäre gewählt worden, wenn ich mich zugestellt hätte.
Also aber ich habe einen anderen Artikel gelesen, im Zeitung Schweizer Journalist.
Also,
ist eine andere Darstellung.
Zurück zu deiner Frage. Gut. Das ist ja nur eine Zwischenbemerkung.
Absolut.
Gewesen, wo du da so
ein bisschen Spass muss ja sein.
Genau, also zurück zu deiner Frage. Ich bin der Meinung, dass man könnte das auf eine ganz einfache Art abstellen. Wenn ein Kommentar irgendwo publiziert wird, sei es in Facebook, in Twitter oder an einem anderen Ort, dann muss der, der es publiziert, die technische Plattform Verantwortung dafür übernehmen. Und dann ist das Problem weitestgehend.
Ist das gelöst. Machbar?
Also bräuchte einen gesetzlichen Rahmen, aber ich fände das nicht wie richtig. Und wenn du schaust, was da zum Teil passiert mit Leuten, mit diesen sogenannten Shitstorm, wo man sich dann aufschaukelt und sich dann auch noch gefällt im Fertigmachen von jemandem, der vielleicht einen Fehler gemacht hat oder einen Moment...
wo sich eignet zum Fertigmachen.
Oder wo sich eignet zum Fertigmachen, dann finde ich das etwas Schreckliches. Und da hat auch ein Einfluss auf den Journalismus, wenn du immer musst damit rechnen, dass alle deine Äußerungen, jede von deinen Kommentaren immer in einer Horde von übelmeinenden, von dem übelmeinenden Pulk da ausgesetzt ist, dann macht man auch die öffentliche Debatte kaputt.
Und genau, es geht aber noch weiter. Ich glaube, dass Journalisten auch schauen auf die Blogs und sagen, oh, die Mehrheit von unseren Lesern sind der Meinung, dann müssen wir auch ein bisschen die Richtung schreiben. Es hat jetzt vor kurzem einen interessanten Artikel gegeben, ausgerechnet bei 20 Minuten online. Die haben das mal analysiert, ihre eigenen Blogs, und haben zum Beispiel festgestellt, weil meistens kann man nicht feststellen, wie ist wirklich die öffentliche Meinung und die veröffentlichte Meinung. Bei Ecopop sind bei 20 Minuten online 90% für Ecopop gewesen. Was dann passiert ist, man wüsste 28% an der Urne. Warum? Weil, wenn das, und das ist der allgemeine Befund, wenn das von diesen Leuten im Besitz genommen wird, rechts aussen oder ganz rechts aussen, wo dann andere Meinungen abvoten oder beschimpfen etc., dann tun sich die Leute gar nicht mehr dort melden. Und dann ist das mehr oder weniger einfach so eine Blogosphäre in der Hand von ganz kleinen Gruppen, die aber durch ihre Aggressivität und ihre angeblich grosse Zahl macht. Macht ausüben. Und ich habe wirklich das Gefühl, da müsstet ihr, wenn ihr als Verband oder Verein da wollt, wirklich eine Rolle spielen, da müsstet ihr euch grundsätzlich das überlegen.
Solange das Internet als frei gilt und jeder seine Meinung kann publizieren, wie er will, hast du keine Möglichkeit.
Aber wenn es unter dem Namen von einer Publikation passiert?
Dann ist klar, dann kannst du die auch haftbar machen. Aber nochmal, es sind nicht Blog, was du meinst. Mal? Du musst dich mal ein bisschen mit dem Internet befassen. Du meinst Kommentare, das ist etwas anderes.
Oh, also, heisst es auch Kommentare, whatever.
Also los, jetzt aber nochmal zurück zu dem, was da wirklich passiert. Da ist irgendwo eine Grundidee dahinter, dass es Tausende von Leuten gibt in der Schweiz, die intelligente, gescheite Gedanken haben und die bis jetzt nicht haben können äußern. Und jetzt mit dem Internet kommt da ein unglaublicher Strom von Intelligenz und Gescheitheit ins Netz. Und das ist einfach nicht wahr. Du weisst es, ich weiss es, wir haben genug Medien. Und wenn jemand etwas will sagen, dann kann er das äußern. Wir suchen ja alle Leute, die etwas zu sagen haben. Wir sind froh, wenn wir die finden. Da gibt es nicht eine sehr grosse Mehrheit, die sich bis jetzt nicht äußern konnte. Und dann gibt es noch etwas anderes. Ein ganz kleiner Kreis von Journalisten, die auf diesen Blogs sich gegenseitig abschreiben und auf diesen Social Media auch und dann sich gegenseitig beführen. Und du hast jetzt gerade etwas erlebt nach deiner Sendung da, wo dir auch zeigen, was doch abgeht.
Genau, da habe ich eben gemerkt, dass dann auch die Redaktoren sich von dem so Einfluss haben, beeinflusst lassen haben und dass sie dann weitere sättige Stories generiert haben, die dann Hunderttausende von Klicks und eben Tausende von Kommentaren produziert haben. Und das ist meiner Meinung nach wirklich, vor allem wenn man sieht, eben, dass es nicht repräsentativ ist, eben in dem Fall, wo man es beweisen kann, ist eine ganz gefährliche Entwicklung.
Weißt du, eigentlich bräuchte es Internet der Redaktion.
Ja klar, aber das ist, macht man natürlich nicht, weil man das Geld nicht hat. Und weil man natürlich das noch lustig findet, wenn die Leute aufeinander losgehen. Ja genau, ja, da hast du vor allem Freude. Okay, wir sind am Schluss von dieser Sendung. Mein Gast Norbert Neininger, der König und Buddha von Schaffhausen. Wir haben jetzt ein bisschen kennengelernt. Was ist der letzte Titel, den wir noch haben?
Ja, wir hören es anders zu sein. Bloß eine kleine Stadt von Dieter Wismar, unsere Hymne, die wir jede Nacht bei Radio Monot um 12 Uhr spielen.
Ehrlich?
Mhm.
Genau. Also nicht vor oder nach Teleblochen?
Das läuft nicht am Radio. Auch da musst du präzise sein, das läuft am Fernsehen.
Okay, danke für die Präzise. Das ist der Doppelpunkt, der erste Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Ganz zu Stusse und einen am Rhein. Da liegt ein kleines Stück Welt. Ein bisschen verträumt und verschlafen schaut es drin. Da munzt sie kleine Stück Welt und Mengen empfind's schon fast als Provinz. Bloß eine kleine Stadt mit bürgerlicher Wend. Bloß eine kleine Stadt, wo ein der andere kennt. Und wenn auch auf dem Globus nicht, wo dein Name steht, bist du doch ein Ort, wo sich's gut leben lässt. Zugegeben, du hast statt Wolkenkratzer Scheiterbeigen. Zugegeben, statt High Society bloß Damenreigen. Geht's im Städtli ausnahmsweise fidel und lustig zu. Sind's beim Näher schauen sicher Italiener. Bloß eine kleine Stadt mit bürgerlicher Wend. Bloß eine kleine Stadt, wo ein den anderen kennt. Und wenn auch auf dem Globus nicht, wo dein Name steht, bist du doch ein Ort, wo sich's gut leben lässt. Ein Städtli ist zwar für junge Leute zu klein, sie reisen raus in die Welt, doch weit weg von dem Flecken am Rhein. Da spüren sie etwas, wo fehlt, und das ist dann Schinz, die kleine Provinz. Bloß eine kleine Stadt mit bürgerlicher Wend. Bloß eine kleine Stadt, wo ein der andere kennt. Und wenn auch auf dem Globus nicht, wo dein Name steht, bist du doch ein Ort, wo sich's gut leben lässt. Zugegeben, du hast statt Wolkenkratzer Scheiterbeigen. Zugegeben, statt High Society bloß Damenreigen. Geht's im Städtli ausnahmsweise fidel und lustig zu. Sind's beim Näher schauen sicher Italiener. Bloß eine kleine Stadt mit bürgerlicher Wend. Bloß eine kleine Stadt, wo ein den anderen kennt. Und wenn auch auf dem Globus nicht, wo dein Name steht, bist du doch ein Ort, wo sich's gut leben lässt. Fuss gut, kleine Stadt.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.